der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Der Begriff Risiken spielt in Datenschutz und IT-Sicherheit eine zentrale Rolle. Aus Risikobetrachtungen und Datenschutzfolgeabschätzungen leiten sich entsprechende Schutzmaßnahmen ab. Die Auslegung des Risikobegriffs ist rechtlich jedoch nicht immer eindeutig. Welcher Maßstab gilt und auf welche Risiken kommt es für Unternehmen an? Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Herzlich willkommen beim Podcast Stand der Technik mit Lutz und Daniel. Lutz von der Kanzlei Heuking, Daniel von der Firma Sekedär. Wir unterhalten uns heute zum Thema Risiken.
Das liegt deswegen nahe, weil man sagt über die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, sie basiert auf einem risikobasierten Ansatz. Das stimmt jedenfalls insoweit, als dass man in jede Menge Artikeln der Datenschutzgrundverordnung das Wort Risiko findet. Und man soll sich daran orientieren. Wir hatten in unserer Folge 3 schon, dass man IT-Sicherheitsmaßnahmen daran abstimmen soll, welches Risiko eben tatsächlich passiert. Man muss eine Datenschutzfolgenabschätzung, Artikel 35, dann durchführen, wenn wahrscheinlich mit dem datenverarbeitenden Verfahren Risiken für die Betroffenen einhergehen. Erhebliche Risiken. Und man muss Datenschutzverletzungen melden. Es sei denn, damit gehen keine Risiken für die Betroffenen einher. Also da steht häufig was über Risiken. Und man kann auch sagen, in allen Klauseln, wo es um Abwägungen geht, wenn ich ein berechtigtes Interesse prüfe oder § 26 BDSG, wenn ich im Arbeitnehmerdatenschutz einen Erlaubnistatbestand prüfe, dann hat das was mit Abwägungen zu tun. Dann kann ich immer sagen, wenn nur ein geringes Risiko besteht für die Betroffenen, ist das gut in der Abwägung. Und wenn ein großes Risiko besteht, dann ist es schlecht in der Abwägung. Und ich will mit dir darüber sprechen, dass das ja ein großes, schillerndes, auslegungsbedürftiges Wort ist. Was sind eigentlich Risiken? Ja. Anders als in unserer letzten Folge komme ich jetzt hier nicht mit 27 Gerichtsurteilen. Die hätte ich zwar gerne dazu, aber die gibt's nicht. So, und jetzt muss man sich ja klar werden, wenn man da Mist baut, also wenn man nicht meldet, obwohl man melden sollte, wenn man eine Datenschutzfolgenabschätzung nicht macht, obwohl man eine hätte machen sollen, wenn man die IT-Sicherheitsmaßnahme nicht umsetzt, obwohl man aufgrund des Risikos das hätte tun sollen. Dann gibt es ja nur ein kleines Bußgeld von bis zu 20 Millionen Euro im Worst Case. Wir wissen alle, das ist in der Praxis nicht so. Aber das ist die Perspektive. Das heißt, ich muss als Unternehmen doch irgendwie wissen, ja, auf welche Risiken kommt es da an? Welche Risiken spielen hier eine Rolle? Welcher Maßstab gilt? Vielleicht finde ich was riskant, was du gar nicht riskant findest. Auf welche Perspektive kommt es denn hier an? Ja, und da wollte ich mit dir so ein bisschen drüber sprechen, weil du ja nicht nur Datenschutz machst, sondern auch organisatorische IT-Sicherheit und ISO 27001. Und da ist das Thema Risiko ja vielleicht ein bisschen ein klarer, definierterer, festgezurrterer Begriff. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
Ich fand das schön, was du gesagt hast. Organisatorische IT-Sicherheit.
Ja, du machst auch Pentest und alles. Aber
nein, ich mache das nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht. Aber tatsächlich, ich berate ja viel. Und um sozusagen den Schritt davor zu gehen mit dem Risiko, wofür brauchen wir das eigentlich? Und ich sage immer den Leuten, das ist für euch als Unternehmen, das ist das ideale Mittel, um Geld zu sparen. Denn warum fange ich, macht es Sinn, eine Risikoermittlung zu machen? Das heißt, ich gehe hin und schütze irgendetwas oder fange an, Maßnahmen zu ergreifen, die natürlich in irgendeiner Form Aufwand und Geld kosten. Das mache ich nur dann risikoorientiert, da wo ein Risiko ist. Das heißt, ich kann meine Investition zielgerichtet setzen und da, wo ich sozusagen kein Risiko habe, brauche ich auch nichts zu machen. Und ich glaube, das wird vielleicht so ein bisschen auch im Thema Datenschutz manchmal vergessen, dass man vielleicht erstmal anfängt zu überlegen, habe ich überhaupt personenbezogene Daten? Besteht für den Risiko, egal wie ich es ermittle? Und wenn ich das gar nicht habe oder nur ein ganz geringes Risiko ist, naja, dann brauche ich auch die Hälfte dieser ganzen Tommen, die da immer so rumschwirren, ja gar nicht zu machen. Das spart mir Arbeit. Deswegen plädiere ich ganz stark dafür, sich in Unternehmen die Prozesse anzugucken, wie auch immer geartet, ein Risiko dafür zu ermitteln. Wenn es um Informationssicherheit geht, dann liegt das Risiko sozusagen, was ist mir dieser Prozess oder dieses Asset, was auch immer ich mir da angucke, wert, was brauche ich oder was kostet mich das in meinem Business, wenn es mir fehlt. Wenn es um Datenschutz geht, muss ich mir natürlich die Frage stellen, was kann denjenigen passieren, dessen Daten das sind. Ja, und da muss ich mich sozusagen in den Blick des anderen versetzen. Und in der Informationssicherheit haben wir es mit dem Risiko, gibt es Mechaniken, die ISO beschreibt das relativ gut, da gibt es einen Risikoprozess und an den kann ich mich natürlich im Datenschutz dann einfach mit anhängen sozusagen und habe das ja einfach. Aber ich glaube, im Datenschutz selber, so in dem, was ich so kenne von den Landesdatenschutzämtern, in diesen Handreichungen, da wird dieser Risikobegriff nie richtig beschrieben oder nur sehr vage. Ne? Da wird nicht gesagt, okay, du musst ein Risiko so und so bestimmen oder überleg dir diese Mechanik oder überleg eine Mechanik, wie oder wann besteht überhaupt ein hohes, ein mittleres oder ein niedriges Risiko für oder ein kritisches Risiko? Bringt er sich dann danach um, der Betroffene? Ja, kann ja sein. Ne?
Absolut. Du hast völlig recht. Das wird im der datenschutzrechtlichen Literatur und im Datenschutzkosmos bei Datenschutzaufsichtsbehörden bis hoch zum European Data Protection Board, das ist ja der europäische Zusammenschluss der Datenschutzaufsichtsbehörden, wird das, wenn man es mit dem ISO 27001 und 27005 Prozess vergleicht, wird das sehr, sehr simpel gehandhabt. Da gibt es irgendwie so, das Minimalste ist ja, Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Ja, und dann ist schon hoch, wenn du sagst, berechnet auf eine bestimmte Periode. Und dann wird dann eben so gearbeitet mit, irgendwie Eintrittswahrscheinlichkeit ist gering, mittel, hoch. So. Und dann kommt jetzt keine Handreichung, wo man sagt, wir gehen jetzt mal 100 Beispiele durch, ja, und sagen, in dieser Situation sehen wir folgende Risiken. Sondern man ist als Unternehmen da im Prinzip allein gelassen. Man hat also eine Datenschutzfolgenabschätzung zu machen. Man schreibt das auf und muss sich dann überlegen, welche Risiken sehe ich denn jetzt hier überhaupt? Und sozusagen, das nimmt einem keiner ab. Dann muss man selber kreativ nachdenken. Ein paar Risiken liegen vielleicht auf der Hand. Vielleicht übersieht man Risiken, die im Nachhinein die Datenschutzaufsichtsbehörde sich da reingewünscht hätte, am liebsten. Aber so simpel sind wir da unterwegs. Und dann gibt es von diesem European Data Protection Board oder sogar noch, um ganz genau zu sein, von der alten Artikel 29 Working Party, die hat ja bis zur Datenschutzgrundverordnung noch existiert und dann wurde ein altes Paper von ihr endorsed vom European Data Protection Board zu Datenschutzfolgenabschätzung und dann war die Frage, besteht denn da ein Risiko? Und dann wurden da so mit Pi mal Daumen Regeln gearbeitet. Wenn eine neuartige Technologie verwendet wird, wenn besonders viele Daten von Personen verarbeitet werden, dann sind das Indizien zum Beispiel, die für ein Risiko sprechen. Wenn besonders sensible Daten verarbeitet werden, ja, das ist natürlich in seiner Wahrheit alles komplett richtig, aber es hilft einem natürlich kaum, zu sagen, wie berechne ich denn jetzt hier die Risiken? Also wie ist denn jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeit?
Gibt es verschiedenste Techniken, ja? Und du kannst das bis hoch, gibt Risikoanalysten, die machen nichts anderes, Versicherer können das extrem gut, ja? Da sind Mathematiker, die rechnen Wahrscheinlichkeiten aus, die gucken auf Statistiken, wie oft tritt ein Schadfall ein, ja? Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich als Unternehmen überlege, wie oft werde ich angegriffen, wie oft gibt es einen Cyberangriff, bei dem könnte ich ja davon ausgehen, dass vielleicht personenbeziehbare Daten gestohlen werden. Und daraus könnte ich ja dann auch ableiten, wie wahrscheinlich ist es, dass sozusagen da ein Datenschutzvorfall eintritt. Das heißt, ich habe vielleicht in Deutschland 3.500 oder 2.500 Kritisunternehmen und dann wird jedes Jahr, ganz genau wird das gar nicht veröffentlicht, aber dann wird jedes Jahr veröffentlicht, wie viele Meldungen ich davon habe. Und ich weiß, Pi mal Daumen, 3.000 Unternehmen, die haben 400 Vorfälle gemeldet. Weiß ich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich erwischt, ist 1 zu 5, ne, irgendwas. Oder 1 zu 4. Und So könntest du das ausrechnen. Ne? Also das, ich nehme Vergleichsstatistiken. Ich kann natürlich das ein Risiko, dann muss man sich auch erstmal fragen, was ist denn ein Risiko? Ja? Also ich habe eine Bedrohung, zum Beispiel einen Einbrecher, einen Hacker. Das ist die Bedrohung. Und dann habe ich einen Exposure-Faktor sozusagen. Wie exponiert ist überhaupt das Asset, was bedroht ist? Und für die möglichen Bedrohungen gibt es zum Beispiel auch Beispiellisten vom BSI. Da steht dann drin, ja, es könnte Feuer geben, es kann elektromagnetische Strahlung sein. Das kann man dann quasi für jedes Asset sich überlegen. Und dann kann man überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass das sozusagen eintritt. Und das kann ich mit Expertenmeinungen machen eben oder auf Statistiken. Ich kann Delphi-Analysen machen, gibt statistische Sachen, ich kann Leute interviewen und so kann ich das ermitteln. Die Frage ist natürlich, wie aufwendig tue ich das in einem Unternehmen? Denn, und da plädiere ich immer so ein bisschen für, ja, nicht allzu einfach. Ja, es muss nachvollziehbar werden und vor allen Dingen aus meiner Sicht das Wichtigste ist, es muss quasi unabhängig von der Person werden. Also das heißt, wenn ich drei Leute ein Risiko für ein Asset, zum Beispiel für einen Einbruch hier in das Studio bewerten lasse, dann sollte am Ende zumindest mal mit einer Abweichung von vielleicht 10-15% das Gleiche rauskommen, ja, damit ich das operationalisieren kann. Und ich empfehle auch ganz klar zu sagen, im ersten Schritt, man kann das ja nachher verfeinern, aber im ersten Schritt das Risiko vernünftig überhaupt erstmal zu erfassen und Kriterien dafür zu erstellen, was ist hoch, mittel, niedrig. Ja, zum Beispiel kann ich sagen, für mich als Unternehmen oder für mich, für eine betroffene Person, was ist für diese Person dramatisch? Ja, also sie steht falsch in der Öffentlichkeit, Nacktbilder werden veröffentlicht. Und dann kann ich überlegen, okay, ist das hoch, mittel, kritisch? Oder die Person hat einen finanziellen Schaden, ja, beziehungsweise ich muss ihn wieder gut machen. Sozusagen Kriterien festzulegen und daran zu sagen, okay, ich stelle mir die Frage, wenn der Schadfall eintritt, was bedeutet das dann? Und darüber kann ich ein Risiko ermitteln. Und weil ich das unter Umständen nämlich in einem Unternehmen für unheimlich viele Assets, viele Datenbanken, viele Datenprozesse machen muss, macht es nicht unbedingt Sinn, da jetzt, kommt drauf an, wie groß man natürlich ist, und ich glaube, da ist vielleicht auch die Verhältnismäßigkeit wichtig, einen Prozess zu machen, wo ich 5 Wochen brauche, um das Risiko zu ermitteln. Wenn ich 3000 Risiken zu ermitteln habe, dann bin ich in 2 Jahren noch nicht fertig. Ja, aber bei Großkonzernen ist das natürlich so der Fall. Und da gilt es natürlich so ein bisschen, die Mittel zu wahren. Ich fände spannend, von dir zu hören, ob es da tatsächlich im Datenschutz gar nichts zu gibt?
Ich habe jedes Wort genossen, was du bei der Beschreibung gesagt hast, weil man sozusagen, wenn man sich in der ISO auskennt und im BSI-Grundschutzkompendium, du eben all diese Triggerworte, die da eben als Konzepte feststehen, verwendet hast, um das einzukreisen. Wie geht man mit Risiken um? Es gibt ein Risikoeigentümer. Man unterscheidet Risikobeurteilung, Risikobehandlung. Risikoakzeptanzkriterien hast du erwähnt zum Beispiel. Wir ordnen einen Risikoeigentümer zu. All das steht weder in den Erwägungsgründen noch im Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung, noch steht bisher irgendwo in einem Urteil, dass man das so machen muss. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden haben das so noch nicht aufgegriffen. Also jedenfalls noch nicht so detailliert. Das heißt, da muss sich eigentlich noch was entwickeln, wenn man das mal ordentlich handhaben will. Jetzt kann man andererseits sagen, vielleicht ist das auch ganz gut so, weil das wäre ja noch mehr Aufwand, dem ich ganz vielen Unternehmen zumuten würde. Man muss sich ja klar machen, so eine kleine Datenschutzfolgenabschätzung muss ich ja vielleicht schnell machen, wenn ich mit Arbeitnehmerdaten umgehe, weil dann sind da Artikel 9 Daten dabei, sozusagen es gibt schnell so ein paar Sachen, die triggern das, und dann muss ich das als kleiner Handwerksbetrieb eben auch machen oder als Startup, und das ist lästiger Verwaltungsaufwand und in vielen Fällen vielleicht auch gar nicht so nötig. Und insofern gibt diese Vagheit der Datenschutzgrundverordnung einem auch noch die Chance, immer zu argumentieren, nein, das musste ich nicht machen, weil da habe ich ja von vornherein gesehen, da besteht kein Risiko. Weiß mir erstmal nach, liebe Behörde, dass hier doch ein Risiko besteht, so nach dem Motto. Ja. Also ich will sagen, wenn wir da jemanden verteidigen müssen, ja, dann fallen uns immer ganz viele Argumente ein, weshalb das mit dem Risiko ja alles keine Rolle spielt. Wenn wir einen Vertragspartner dazu zwingen wollen, wenn wir Verträge verhandeln, dann fallen mir ganz viele Sachen ein, um dem vorzugeben, wie detailliert er das mit der Risikobehandlung bitte machen soll. Ja? Also das ist sehr groß, dieser Spielraum. Und jetzt kann man nur ein Detail aus der Datenschutzgrundverordnung nehmen. Es gibt einen Erwägungsgrund, das ist der Erwägungsgrund 75, und in dem stehen drin, welche Risiken man typischerweise aus der Datenschutzperspektive zu beachten hat. Und da wird erstmal gesagt, physische, materielle oder immaterielle Schäden sind zu berücksichtigen. Und Risiken, die entstehen können, sind zum Beispiel Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder Identitätsbetrug, Verlust der Vertraulichkeit, Rufschädigung und so weiter, Aufhebung von Pseudonymisierung. Das sind die Risiken, die man also jetzt typischerweise immer mal im Kopf durchgehen sollte, wenn man das datenschutzrechtlich durchdenkt. Für die Informationssicherheit gibt es natürlich noch ganz viele andere Punkte. Ja? Und wenn du das abgleichst mit dem BSI-Katalog von möglichen Bedrohungen, ist das auch wieder winzig. Ne?
Wobei das ja auch zum Teil Kriterien sind, wo ich sagen kann, naja, in welcher Form ist überhaupt jetzt eine Diskriminierung stattgefunden? Also ist es eine schwerwiegende oder eine mittlere oder eine hohe? Also da kann ich ja nochmal dran machen, wie ist sozusagen die Größe dieses Schadens, der da entsteht. Also aus meiner Sicht, das ist ein Risikokriterium, was ich da, oder ein Wertungskriterium, das kann ich sagen. Zum Beispiel, es entsteht dem Betroffenen ein finanzieller Schaden. Ja, und dann kann ich sagen, okay, bis 5.000 Euro ist ein niedriger, bis 10.000 ist ein mittlerer und wie auch immer man das aufteilt. Da muss man sich natürlich fragen, wenn ich diese Risikoeinschätzung mache für Daten, die mir anvertraut worden sind Betroffenen, dann sind für mich als Unternehmen vielleicht 5.000, ich zitiere da immer gerne Hilmar Kopper, Peanuts. Die 5 Millionen der Deutschen Bank sind also Peanuts. Und das ist aber für einen kleinen Handwerksbetrieb oder aber eben für die andere Person. Wir hatten im letzten Gespräch den Schaden von 5.000 Euro an diesem Autovertrag. Für die ist das halt enorm viel. Ja, und da ist natürlich schwierig zu sagen, okay, wo ist da die Mitte, wenn das nicht festgelegt ist? Also da ist das natürlich äußerst dünn. Gleichwohl denke ich, wenn das vor Gericht geht oder man hat sozusagen als Unternehmen etwas, wo man sich die Frage stellen muss, wie gestalte ich so eine Risikoermittlung, dann würde ich empfehlen, sich am Stand der Technik wiederum zu orientieren. Und es gibt ja durchaus einen Stand der Technik. Also auch wenn die DSGVO als Gesetz da einen Rahmen vorgibt, gibt es aber die ISO 27001, die betrachtet die IT-Sicherheit. Und aufsattelnd darauf gibt es die ISO 27701 und die betrachtet den Datenschutz. Also das heißt, die ergänzt diesen ganzen Baustein Informationssicherheit und ein Teil davon ist nämlich, was als erstes immer gemacht wird, um die Aufwände zielgerichtet zu setzen, ist nämlich die Risikoermittlung. Dann kommen quasi die Schutzmaßnahmen und dann wird obendrauf nochmal der Datenschutz gesetzt, nämlich die Dinge wie zum Beispiel Betroffeneninformationen. Das hat mit Informationssicherheit nichts zu tun. Und das heißt, wenn ich mich sozusagen an diese ISO-Systematik halte und ich leite ab aus dieser 701 Datenschutz rein, die verweisen dann immer, ja, wenn du diesen Datenschutzteil hast, das ist personenbezogener Datensatz, dann guckst du bitte, wie das Risiko ist. Und da ist ja dann die Mechanik in der 05 beschrieben, dass ich mir das ermitteln soll. Okay, ob das jetzt passt, 5.000 Euro für den einen und für den anderen, aber ich muss natürlich irgendwie glaubwürdig nachher vor Gericht sagen können, ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Dann müsste man damit aus meiner Sicht im Unternehmen ein gutes Werkzeug, man hat ein sehr mechanisiertes Werkzeug, was auch dem Standard entspricht, wie man so etwas macht. Und was mir eben noch ermöglicht, in der Praxis tatsächlich Kosten zu sparen. Weil ich sagen kann, da muss ich viel machen und da mache ich wenig.
Also gebe ich dir absolut recht. Wenn man das so wirklich macht, dann hat man da einen hohen Standard und hat vor allem viel dokumentiert zu dem Thema, durch diese Kriterien geschaffen, vorher Bedrohungen ausgedacht und so weiter, kann dann anhand dieser Dokumentation nachweisen, dass man das sehr, sehr sorgfältig gemacht hat. Und selbst wenn die Datenschutzaufsichtsbehörde dann eine andere Meinung hat, also die Eintrittswahrscheinlichkeit hätte leicht höher bewertet werden müssen, so, dann gibt es da trotzdem kein Bußgeld, keine Sanktionen und kein gar nichts dafür, weil die Datenschutzaufsichtsbehörde sich unglaublich freuen würde, wenn da jemand ISO 27701 schön umgesetzt hätte. Das führt natürlich, du sagst, zu Kostenersparnis. Initial ist das natürlich erstmal ein größerer Aufwand, wenn man das ganze Konzept umsetzen wollte. Und das muss jedes Unternehmen eben überlegen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, je mehr Datenschutzrisiken und Informationssicherheitsrisiken da insgesamt existieren könnten, umso sinnvoller wäre es, so ein System, man kann dann ja immer noch überlegen, ob man das System sehr klein gedampft und minimalisiert umsetzt oder sehr groß und extensiv umsetzt. Aber es wäre sinnvoll, so ein System umzusetzen, wenn man tendenziell ein datenlastiges Unternehmen hat.
Zwei Gedankengänge von mir dazu. Also die ISO sagt ja nicht, mach es groß oder klein. Ja, also die gibt sozusagen nur ein Rahmenwerk dazu oder sagt, okay, mach dir dazu Gedanken und bau dir deine Mechaniken, wie du in deinen Geschäftsprozessen das machen möchtest. Und ja, das einzuführen ist erstmal natürlich eine gewisse Form vom Aufwand. Man kann das allerdings auch mit agilen Methoden relativ schlank halten. Man hat einen Teil des Dokumentationsaufwands und man muss natürlich erstmal etwas machen. Aber ich glaube, Arbeitsanweisungen und Co., und ich bin gar nicht so ein Freund von Arbeitsanweisungen, aber letztlich gibt es immer in einem Unternehmen Arbeitsanweisungen und ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, wenn man das nicht überbordend macht und den Leuten sehr konkrete Handlungsleitfäden gibt, dann gibt das einem Unternehmen einen Riesenvorteil. Zum Beispiel kann jemand aufhören, es kommen neue Kollegen und Kolleginnen, sie wissen, was sie tun müssen. Sie können irgendwo nachgucken und sehen, okay, hier ist eine Checkliste, mache ich das. Und wenn ich quasi die Informationssicherheit dort strukturiert reinbringe, gibt mir das als Unternehmer die große Chance, dass ich es ja nicht unbedingt sagen muss, ich muss da jetzt eine neue Firewall kaufen oder ich muss da jetzt eine Verschlüsselung einführen. Aber ich weiß, dass wenn ich es dort nicht tue, für mich dort ein Risiko besteht, was kostenmäßig ist.
Ja? Wir müssen vielleicht eins nochmal sagen, als Konzept von ISO 27001 gibt es ja auch das Konzept der Risikoakzeptanz. Wenn ich das Risiko dann kenne und ich weiß, ich kriege es aus anderen Gründen in den Griff, dann kann ich sagen, ich treffe jetzt die bewusste Entscheidung, ich nehme das Risiko so. Ob das jetzt in die Datenschutzgrundverordnung übertragen werden kann, weiß man nicht so genau. Ne? Sozusagen, da kann ich nicht sagen, Datenschutzfolgenabschätzung, da ist ein gewisses Risiko. Also da muss man sagen, da bleibt nur noch ein sehr kleines Risiko und das akzeptiere ich jetzt. Ja?
Also das, ich habe da immer ein schönes Beispiel. ich nenne das immer sozusagen den Bewährungshelfer. Ich kann also mit den Kunden, ich kann natürlich mit ihnen gehen und ich denke mal, naja, wenn jemand aus dem Knast kommt und ich sitze als Bewährungshelfer mit im Auto und wir fahren jetzt irgendwie auf dem Ring und ich sage, ich will jetzt hier aber vor dem Laden parken, damit ich da in die mich auf die Terrasse setzen kann und jeder sieht, dass ich wieder frei bin, dann sage ich, ja, ist Halteverbot, kannst du dich jetzt hinstellen, bedeutet für dich aber, du kannst, gehst quasi wieder in den Knast, wenn sie dich erwischen. Wenn du das dann trotzdem machen möchtest, dann ist das dein Risiko. Also das heißt, du akzeptierst dieses Risiko, ja, weil du das sagst, aber das heißt, du bist ja aber dessen bewusst, was du eingehst und was du an Akzeptanz machst. Und ich glaube, dass das für einen Unternehmer schon einen wirklichen Wert hat, dass man weiß, wie ist das Risiko in meinem Portfolio. Denn dann kann ich daran steuern. Ich kann natürlich damit leben und sagen, das brauche ich nicht. Und wie gesagt, im Datenschutz, ich begehe da ja immer direkt einen Rechtsverstoß. Wenn es nur die Informationssicherheit ist, gehe ich im Zweifel pleite und muss die Insolvenz machen. Das interessiert dann selbst im Falle der Insolvenz nicht, bin ich als Geschäftsführer haftbar. Die 20 Millionen, die du angesprochen hast, die muss ich dann so oder so ableisten. Ja? Also ob das dann, wie weit das ins Private reingeht, ich hoffe, könnt ihr uns helfen.
Keine Sorge, wir helfen immer. Aber also jedenfalls finde ich spannend, da kann man sehen, es gibt eben auch dann am Ende gibt es Unterschiede im Risikomanagement zwischen DSGVO und ISO 27001. Das hat man eben schön jetzt an diesem Beispiel eben auch mal gesehen.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mit Risiken umzugehen. Wichtig ist halt, dass ich als erstes weiß, dass dieses Risiko besteht und dass ich eine Mechanik entwickelt habe, mit der ich ein Risiko möglichst neutral bestimmen kann. Und auch einigermaßen korrekt, zumindest mal in einem Preis, der da dran hängt. Und wenn ich das habe, dann kann ich eben überlegen, mitigiere ich dieses Risiko? Also baue ich eine Firewall, verschlüssel ich oder was auch immer, baue Kameras an meine Gebäude, bessere Schlösser. Die zweite Variante hatten wir schon. Wir akzeptieren das Risiko. Einfach sagen, okay, wir wissen, naja, wenn das jetzt hier schief geht, 40.000 Euro Strafe müssen wir bezahlen. Und vielleicht noch mehr. Kann man bewusst eingehen. Ob das moralisch korrekt ist, eine andere Frage. Und der dritte Punkt ist, ich kann es natürlich auch verschieben. Das heißt, ich gehe zu einer Cyberversicherung oder zu einer Versicherung und sage, liebe Versicherung, bitte mach mir eine Versicherung. Und dann muss ich natürlich auch wissen, wie hoch ist denn das Risiko? Denn ich muss der Polizei ja sagen, ja, ich brauche 100.000 Euro für einen Schadfall.
Auch das wieder herrlich, weil es natürlich genau das ISO-Konzept ist zur Risikobehandlung. Und bei Risikobehandlung in der Datenschutzgrundverordnung ist einfach TOMS. So, mehr steht da nicht. Ne? So, man muss es dann mit technischen und organisatorischen Maßnahmen mitigieren oder behandeln. Aus meiner Sicht muss man sich eben klar machen, in der IT-Sicherheit und in den ISO-Normen ist Risikomanagement ein ausdifferenzierter Prozess und der ist so detailliert in der Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht vorgegeben. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn ich mal erwischt werde, weil ich das sehr simpel gestrickt gemacht habe, habe ich gute Karten, mich zu verteidigen. Andererseits haben wir besprochen, es hat eben auch enorme Vorteile, wenn man es detailliert und richtig macht. Dadurch kann man auch Kosten sparen, gewinnt Blicke. Insofern muss jedes Unternehmen für sich so ein bisschen bestimmen, in welchem Detailgrad und in welchen Bereichen man das macht. Das wäre das Fazit aus meiner Sicht.
Aus meiner Sicht würde ich sagen, man kann als Unternehmen eine ganze Menge Aufwände sparen, indem man sozusagen die IT-Sicherheit direkt zusammen mit dem Datenschutz denkt und nicht denkt, naja, ich habe Datenschutz, dann ist ja schon alles sicher und umgedreht. Ich habe IT-Sicherheit, ich habe Datenschutz. Das Risikomanagement quasi zusammenfasst und man hat sozusagen mit einem Wisch alles erschlagen. Und man ist letztlich rechtlich auch auf einer korrekten Seite, denn den Datenschutz, den kann ich nicht versichern, das ist ein Rechtsverstoß.
Auch da das wieder, ne? Risikoverlagerung.
Das funktioniert da nämlich nicht. Aber es hat halt einen Benefit, wenn ich das quasi gemeinschaftlich denke und ich sage, ah, ich habe da eine Datenschutzabteilung oder meinen Datenschutzbeauftragten, dort meinen Informationssicherheitsbeauftragten und die arbeiten nicht zusammen. Denn dieses Konzept, wie die ISO das sieht, es setzt aufeinander auf und interagiert miteinander und ergänzt, der Datenschutz ergänzt sozusagen um diesen Persönlichkeitsbezug, die IT-Sicherheit. Aus meiner Sicht macht Sinn und spart enorm Kosten und gibt dem Unternehmer Klarheit darüber, was ist da in seinem Unternehmen los und will ich was machen, kann ich was machen, muss ich was machen. Und ich finde, das ist eine große Handlungshilfe.
Absolut. Man kann also festhalten, das Ansehen und Anhören dieses Podcasts ist schon mal ein erster Schritt zur Risikomanagement und man könnte sagen, eine erste organisatorische Maßnahme, um seine Risiken in den Griff zu kriegen. Insofern.
Oder darüber Bescheid zu wissen, dass man Risiken hat.
Wenn Ihnen und euch das auch so ging, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Klick auf den Daumen.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Stand der Technik.